Willkommen bei einer neuen Folge von Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Caroline Hartmann. Dieses Mal habe ich Frau Professor Dr. Langlotz von der Universität Kassel bei mir, um mich mit ihr im Rahmen unserer Reihe Bildungsforschung für die Bildungspraxis über ihre Erfahrungen mit dem Verbundprojekt Fühlen, Denken, Sprechen in der Grundschule zu unterhalten. Frau Langlotz, vielleicht wären Sie so freundlich, sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zunächst einmal kurz vorzustellen und uns ein wenig über Ihren Background, über Ihr Institut und natürlich über Ihr spezielles Forschungsgebiet zu erzählen.
Ja, sehr gerne. Ja, auch von mir herzlich willkommen zu dem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich hier sprechen darf. Ich bin Miriam Langlotz und ich bin jetzt seit 2022 Professorin für Deutschdidaktik für die Primarstufe an der Universität Kassel. Das heißt, ich bin hier in Kassel tatsächlich zuständig für die Grundschullehramtsausbildung. In meiner Forschung schaue ich aber tatsächlich auch durchaus ein bisschen weiter, auch mal in die Sekundarstufe. Ich habe tatsächlich auch hier an der Uni Kassel selbst Grundschullehramt studiert, auch abgeschlossen und habe aber dann den Weg in die Forschung eingeschlagen, weil mich das sehr begeistert hat. Ich habe mir Schreibentwicklung in meiner Dissertation angeschaut und ja, seitdem forsche ich vor allem auch zum Thema Schreibentwicklung und Schriftspracherwerb, aber eben auch früher Spracherwerb und Sprachförderung und Grammatikdidaktik, Themengebiete, die sehr eng miteinander verbunden sind, denn es geht darum, wie Kinder, Lernende neue sprachliche Mittel lernen, auch im fortgeschrittenen Spracherwerb. Auch uns geht es ja manchmal so, dass wir Texte schreiben oder in Kommunikationssituationen geraten, wo wir etwas Neues verwenden, was wir noch nicht so gut können. Und da setzt sich eigentlich unser Spracherwerb ein Leben lang fort und wir lernen immer neue Formen auch dazu. Also insofern geht es bei mir im weiteren Sinne um Spracherwerb und vor allem auch um sogenannten Bildungssspracherwerb, also die Sprache, die wir brauchen, wenn wir uns mit Lehren und Lernen beschäftigen, mit Kommunikationssituationen, in denen es zum Beispiel darum geht, was zu erklären, zu diskutieren, Vermutungen zu formulieren. Und dafür brauchen wir eben spezifische Mittel und mit denen beschäftige ich mich in meiner Forschung. Und wir hier mit dem gesamten Team beschäftigen uns eben vor allem mit der Frage auch, wie können wir angehende Grundschullehrer am besten auf die spätere Berufspraxis vorbereiten.
Sehr interessant. Herzlichen Dank. Frau Langlotz, wir hatten ja bereits vor einigen Monaten Frau Professor Dr. Maria von Salisch von der Leuphana-Universität Lüneburg und Herrn Dr. Oliver Hormann von der TU Braunschweig bei uns zu Gast. Aber vielleicht können Sie uns trotzdem kurz erklären, wie es zu dem Verbundprojekt Fühlen, Denken, Sprechen in der Grundschule kam. In welchen Bereichen haben Sie in der Praxis besondere Bedarfe gesehen und welche konkrete Zielsetzung hat sich daraus für Ihr derzeitiges Forschungsprojekt ergeben?
Ja, sehr gerne. Das Projekt Fühlen, Denken, Sprechen in der Grundschule, das knüpft im Prinzip an dem Vorgängerprojekt an, Fühlen, Denken, Sprechen, was für Kindertageseinrichtungen entwickelt wurde. Das Projekt haben wir eingereicht als Antrag im Rahmen der Förderlinie Sprachliche Bildung in der Einwanderungsgesellschaft, die das BMBF ausgeschrieben hatte. Und in diesem Zusammenhang, weil wir dort gerne ein Projekt gestalten wollten, um uns eben gerade mit dieser Frage der sprachlichen Bildung in der Einwanderungsgesellschaft zu beschäftigen, haben wir eben diesen Antrag eingereicht und die Kooperation auch geschlossen. Die Kolleginnen, also Herr Hormann und Frau von Salisch, die ja schon bei Ihnen waren, waren also auch in der ersten Phase dabei und ich bin tatsächlich dann neu dazugekommen mit der Weiterentwicklung dieses Projekts bezogen auf die Grundschule. Wir haben also die Fortbildung, die entwickelt wurde, weiterentwickelt mit dem spezifischen Ziel, dass es darum geht, Grundschullehrkräfte, aber auch Betreuungspersonal im Nachmittag zu unterstützen, sich sprachförderlich zu verhalten. Also gezielte Situationen als Sprachlernsituation bedeutungsvoll zu gestalten, möglichst im Unterrichtsalltag, aber auch so im Interaktionsalltag mit Kindern. Und das eben gezielt auch zum Thema Emotionen. Also Gespräche über Gefühle zu gestalten, die ja bisher auch häufig eine eher geringe Rolle spielen. Und wir wollten eben damit auch das Thema Emotionen stärker in den Schulalltag bringen, um eben die Möglichkeiten des emotionalen und sprachlichen Lernens zu verbinden und eben auch die Idee einzubringen, Emotionen auch außerhalb von Konflikten anzusprechen. Es ist ja häufig so, dass Kinder über Gefühle sprechen, gerade wenn es eben schwierige Situationen gibt, wo sie sich gestritten haben, geht es darum, irgendwie auch Gefühle zu benennen und zu versprachlichen. Aber es hilft schon, wenn wir auch außerhalb häufiger darüber kommunizieren und eben Kindern die Gelegenheit geben, Emotionen zu versprachlichen und so vielleicht auch dann nochmal über Emotionsregulationsstrategien. Wie kann ich mich eigentlich beruhigen zu sprechen? Und das eben gezielt auch damit zu verbinden, wie kann ich Kinder dabei unterstützen, dass sie sich eben genauer sprachlich ausdrücken können, ihre Emotionen und auch Ursachen für Emotionen zu verbalisieren. Dafür haben wir eben im Projekt eine Fortbildung entwickelt und auch evaluiert, also ganz viele Daten erhoben, von Videodaten zu den Interaktionen von Lehrkräften und Betreuungspersonal und Kindern über Tests von Kindern, wie sich ihre sprachlichen Fähigkeiten entwickeln, aber auch Erzählungen von Kindern und die Daten, das sind sehr viele, die werten wir bis heute noch aus, haben aber auch schon erste Erkenntnisse zu der Fortbildung. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, warum wir auch gerade den Anlass gesehen haben, das Projekt auf die Grundschule zu übertragen und da auch etwas bezogen auf den Vergleich zur Kita zu erweitern. Und zwar ging es uns in dem Projekt auch darum, mit dem Thema Emotionen ein Thema zu wählen, was sich auch wunderbar eignet, um bildungssprachliche Fähigkeiten zu fördern. Das meint man vielleicht erstmal gar nicht, weil man denkt, Emotionen sind ja etwas sehr Alltägliches. Tatsächlich ist aber das Sprechen über Emotionen doch höchst anspruchsvoll, weil Emotionen ja schon etwas nicht Greifbares, etwas sind, was im inneren Erleben stattfindet, aber was etwas ist, was trotzdem versprachlicht werden soll, muss, darf, obwohl wir es nicht anfassen können. Das heißt, es geht um recht abstrakte Inhalte und es geht dabei auch darum, dass man eben Zusammenhänge erklären kann, warum fühle ich mich so oder überhaupt Gedanken ausdrücken kann. Ja, sowas wie ich denke das und dieses ich denke das oder ich bin traurig, weil, das sind sprachliche Formen, die solche Nebensatzkonstruktionen beinhalten, die als relativ anspruchsvoll gelten und wichtige Zielformen für den Spracherwerb sind und überhaupt eben auch den Aufbau von Sätzen, der dann in diesen abstrakten Kontexten als bildungssprachlich gilt. Und da haben wir einen Fokus drauf gesetzt, dass wir uns vorgenommen haben, das Sprechen über Emotionen, gerade in Verbindung mit diesen wichtigen sprachlichen Formen, die Kinder für das sprachliche Lernen brauchen, in den Vordergrund zu setzen und auch gezielt Material zu entwickeln, was sie auf diese sprachlichen Formen vorbereitet. Und eben auch ein sprachliches Angebot mitzubringen, Bücher zum Beispiel ausgewählt und Vorleseempfehlungen mitgegeben, die Kinder dabei unterstützen sollen, diese bildungssprachlichen Mittel in ihren Sprachgebrauch zu integrieren und dann auch zu nutzen, wenn sie ihre Emotionen und auch ihre Gedanken und Zusammenhänge der Gedanken versprachlichen möchten.
Vielen Dank, Frau Langlotz. Und wie genau läuft bei Ihnen die Zusammenarbeit mit der Praxis?
Ja, also das Projekt Fühlen, Denken, Sprechen, das erste Projekt, das ist ja auch in enger Zusammenarbeit mit der Praxis entstanden, nämlich mit Kindertageseinrichtungen und dem pädagogischen Fachpersonal. Und als eben diese Idee aufkam, Projekt fortzusetzen, sind wir natürlich auch in Gespräche gegangen mit Lehrerinnen und Lehrern. Wir haben hier an der Uni so ein Stellenformat der pädagogischen Mitarbeiterinnen. Das ist eigentlich sehr schön. Da werden aktive Lehrerinnen und Lehrer, die also auch an Schulen arbeiten, an die Universität abgeordnet, um vor allem Studierende im Praktikum zu betreuen. Aber sie werden somit auch Teil des universitären Teams. Und mit diesen Lehrkräften bin ich auch sehr oft ins Gespräch gekommen über das Projekt. Und wir haben hier auch unsere Fortbildung im kleinen Rahmen dann mal pilotiert, also ausprobiert und so versucht, auch in den Kontakt zu kommen, was denn Lehrkräfte brauchen. Wir kennen eben auch aus Gesprächen mit Lehrkräften Bedarfe. Wir wissen, dass es sehr schwierig ist, in den aktuell sehr heterogenen Klassen alle Kinder gezielt zu unterstützen und hier eben auch Sprachangebote zu schaffen, wie eben Kinder sich sprachlich weiterentwickeln können. Und unsere Idee ist eben, dass wir den Lehrkräften nicht etwas Zusätzliches aufladen wollen, was sie eben noch on top machen sollen, sondern dass sie möglichst gezielt Situationen, die sie haben, also den Morgenkreis, andere Konfliktgespräche, die sich vielleicht nach der Pause ergeben, Unterrichtssituationen oder Gespräche mit Kindern im Nachmittag, dass sie die gezielt sprachförderlich nutzen können, um Kinder zu unterstützen. Und da haben wir eben auf die Idee des Vorgängerprojekts auch zurückgegriffen. Ja, wie funktioniert eigentlich der natürliche Spracherwerb? Und wie können wir an diesen natürlichen Spracherwerb auch anknüpfen? Und zwar geht es ja darum, dass Kinder in dem Alter noch nicht so gut über Regeln lernen. Auch hier haben wir manchmal in solchen Sprachförderangeboten beobachtet, dass Kinder dann Deklinationstabellen ausfüllen oder Satzglieder analysieren. Weil wir wissen eben, dass Regeln allein nicht helfen den Kindern. Sie brauchen vor allem ein Sprachangebot. Also gute Beispiele, einen qualitativ hochwertigen Input, also dass sie hören, die Sprache, dass sie aus dieser Sprache etwas ableiten können. Spracherwerb ist nämlich ein eigenaktiver Konstruktionsprozess. Es kann man ganz schön beobachten, finde ich. Das beobachte ich immer an meinem kleinen Sohn, der ist 3 Jahre alt. Der plappert nicht einfach nur nach, was ich sage, sondern der sagt dann so Sachen wie, das gang nicht, anstatt das geht nicht. Ja, also der bildet selber was im Kopf. Und insofern ist es ganz wichtig, dass man Kinder eben motiviert, selber was ausprobieren zu sprechen. Und dafür haben wir eben Material entwickelt, Unterrichtsmaterial, Gesprächsangebote und Ideen, wie man mit Kindern ins Gespräch kommen kann, wie man sie anregen kann, sich zu äußern und sie zu motivieren, kommunikative Ziele zu erreichen. Also wirklich was zu bewirken mit der eigenen Sprache, sich auszudrücken. Und dabei ja den Kindern dann auch gezielt Feedback zu geben zu dem, was sie sagen. Also sie auch zu unterstützen, indem man ihnen eine Rückmeldung gibt. Ah ja, ich habe das verstanden, das war gut. Oder vielleicht auch eine Erweiterung. Das ist das Modell des gebrauchsbasierten Spracherwerbs, was wir so versucht haben, einmal in die Fortbildung zu integrieren und dann den Lehrkräften mit kleinen Spielen und Aufgaben, die versucht haben anzuregen, das immer wieder in den Unterricht, in Gesprächssituationen, die sie sowieso haben, zu integrieren, diese Idee. Da dann auch gezielt ihr sprachliche Mittel zu fokussieren, auf die sie gerade Wert legen, dass die Kinder die Gelegenheit haben, eben das zu hören, was sie brauchen. Also zum Beispiel als Lehrkraft auch selber mal häufiger über die Gefühle zu sprechen. Und im Morgenkreis, wenn ich von meinem Wochenende berichte, als Lehrkraft vielleicht auch mal zu berichten, wie ich mich dabei gefühlt habe und da ein sprachliches Modell zu sein für die Kinder, an dem sie sich orientieren können. Das ist eben die wichtige Idee, dass man diese Modellfunktion der gehörten Sprache sich einfach nochmal bewusst macht und dann vielleicht auch über den eigenen Sprachgebrauch nochmal nachdenkt. Und da sind wir auch nach wie vor noch mit Lehrkräften im Gespräch. Tatsächlich hat jetzt nach dem Projekt eine Lehrerin von diesen Projektschulen als eine pädagogische Mitarbeiterin bei mir angefangen, weil wir in einem so guten Austausch gekommen sind, dass wir gedacht haben, ach, das ist doch schön, jetzt auch noch weiter zusammenzuarbeiten. Und da geht es also auch immer noch weiter. Und wir hoffen natürlich auch, das Angebot noch weiter in der Praxis verbreiten zu können. Da sind wir jetzt dabei, ja, kleine Videos zu machen und auch immer wieder Material zu veröffentlichen.
Herzlichen Dank. Was waren Ihre konkreten Ergebnisse? Und in welchem Bereich können Ihrer Meinung nach diese Erkenntnisse im Schulalltag besonders hilfreich sein und Grundschullehrkräfte auch ganz konkret unterstützen?
Das Projekt, das ist ja sehr, sehr vielschichtig. Also einmal ist ein Ergebnis auch die Fortbildung, die wir entwickelt haben. Da haben wir uns ja daran orientiert, was wir schon wissen aus Forschung, was gut funktioniert. Also wie zum Beispiel guter sprachlicher Input an Kinder aufgebaut sein muss, dass sie möglichst gut etwas daraus aufnehmen können aus der gehörten Sprache, dass sie das selber aufgreifen und imitieren können. Das heißt also, diese Materialien, die wir auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelt haben, sind einmal ein Ergebnis, was aus unserer Sicht sehr hilfreich sein kann, weil man darauf zurückgreifen kann. Es sind Arbeitsblätter, Gesprächsimpulse entstanden, auch Ideen, wie man häufiger das Thema Emotionen in den Schulalltag integrieren kann, wie zum Beispiel den Wetterbericht der Gefühle, ein Emotionstabu, was wir auch entwickelt haben und einfach als Spiele dann auch mitgegeben haben. Also das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich, dass wir auch an den Ergebnissen der Videodaten und der Testdaten sitzen und forschen und die auswerten. Und da zeigt sich eben, dass unsere Fortbildung jetzt in der Grundschule vor allem dahingehend gewirkt hat, dass Lehrkräfte tatsächlich nochmal in der Interaktion häufiger den Kindern das Angebot bieten, das sogenannte Parallelsprechen, also dass sie Emotionen, die sie beobachten, auch in dem Moment verbalisieren, anzubieten und sich da unterscheiden von Lehrkräften, die diese Fortbildung nicht gemacht haben. Zugleich schauen wir auch tiefer nochmal in die Daten. Wir haben nämlich auch die Kinder uns Geschichten erzählen lassen zu einer Situation aus dem Schulalltag, nämlich das Ankommen in einer neuen Klasse. Also wie geht es einem Kind, was neu in eine Klasse kommt? Und da haben die Kinder ganz viel über ihre eigenen Emotionen im Schulalltag auch berichtet. Und da viel eben mit so einer fiktionalen Figur und sich in Verbindung gebracht. Und das sind ganz, ganz spannende Texte und Daten, wo wir einmal sehr viel darüber sehen, wie sich der Emotionswortschatz verhält, auch bei Kindern mit unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen, also ein- und mehrsprachigen Kindern, aber auch dem Hintergrund zu Hause. Denn es ist ja nicht allein die Mehrsprachigkeit, die eben sich auf die Sprachfähigkeiten auswirkt. Im Gegenteil, teilweise beobachten wir eben schon, dass Kinder, die eben auch mehrsprachig aufgewachsen sind, sich schon besser ausdrücken können, erzählen in den Texten. Und da ist es eben ganz spannend auch zu schauen, wie viele Emotionswörter kennen sie schon und wie können sie diese situationsspezifisch auch verwenden. Und hier können wir zum Beispiel auch nochmal das fortsetzen und bezogen auf das auch erzählen, was ja eine ganz wichtige Textsorte in der Schule ist. Das mündliche Erzählen, aber auch das schriftliche Erzählen. Wie wir das auch stärker nochmal mit diesem emotionalen Aspekt verbinden können, der da eben auch eine Rolle spielt, der emotionale Qualifizierung. Wie fühlen sich die Personen? Ist ein sehr wichtiger Aspekt von Erzählungen. Und da können wir jetzt eben sehen, wie wir aufbauend auf den Erkenntnissen Kinder auch nochmal gezielt unterstützen, Material noch weiterentwickeln, dass da ein guter Emotionswortschatz vorhanden ist.
Sehr interessant. Und wie sollen Grundschulen und Lehrkräfte nun von ihren Angeboten erfahren? Welche Kommunikationswege, glauben Sie, funktionieren hier am besten?
Ja, also tatsächlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass die lokale Zeitung ein sehr guter Kommunikationsweg ist. Also als wir auf unser Projekt im ersten Schritt aufmerksam machen wollten, da war ein Aufruf tatsächlich hier in unserer lokalen Zeitung sehr erfolgreich. Und aber auch eine Pressemitteilung über diesen Newsletter Bildungsklick. Wir überlegen jetzt gerade, wie wir weiter kommunizieren. Wir haben tatsächlich auch im Projekt einen eigenen YouTube-Kanal, wo wir bisher schon mal ein Video gemacht haben und jetzt nach und nach auch den erweitern möchten. Und ansonsten sind es tatsächlich, glaube ich, auch die Kontakte, dass es sich rumspricht hier und die Lehrkräfte, die wir dann auch jetzt zu unseren Tagungen einladen. Da waren tatsächlich dann auch Lehrkräfte da, die sich die Ergebnisse nochmal angehört haben. Und insofern, ja, es ist unser Wunsch, da im Gespräch zu sein und Schulen auch immer anzubieten, dass wir auch zur Verfügung stehen für Fragen. Also uns ist eben ganz wichtig, dass wir im Austausch sind auf Augenhöhe und man gemeinsam im Gespräch sich auch fragt, wie kann denn die Uni tatsächlich auch helfen oder was können wir zur Verfügung stellen, um Lehrkräfte, die ja wirklich sehr komplexe Aufgaben haben, auch zu entlasten und dabei zu unterstützen, Kinder bestmöglich zu fördern.
Herzlichen Dank. Was wünschen Sie sich allgemein für eine Zusammenarbeit zwischen Bildungsforschung und Bildungspraxis? Und wo sehen Sie hier die größten Herausforderungen?
Die großen Themen sind aus meiner Sicht Zeit und Geld. Und Zeit ist natürlich auch ein Thema, gerade auch auf der Ebene der Schulen. Die Grundschulen, mit denen wir zusammengearbeitet haben im Projekt, haben berichtet, dass einfach sehr, sehr viel auch rund um den Unterrichtsalltag zu tun ist. Sehr, sehr viel an Dokumentation, an Kommunikation mit den Eltern. Und insofern sind die Lehrkräfte einfach sehr stark belastet und zeitlich eingespannt. Sie hatten es nicht leicht, sich freizuschaufeln für unsere Fortbildung, an der großes Interesse bestand. Aber immer die Frage war, ja, wann sollen wir das denn machen? Und eigentlich müssen wir jetzt gerade noch Zeugnisse schreiben. Also insofern ist eigentlich ein Wunsch von uns auch, dass es Lehrkräften zeitlich leichter fällt, dass sie da gut unterstützt sind, auch mal sich weiterzubilden, in Kontakt zu kommen. Und die Gelegenheit haben, auch mal Dinge auszuprobieren im Unterricht und da die Möglichkeit und den Spielraum einfach auch mal an solchen Projekten, wie wir sie gemacht haben, teilzunehmen, wo wir dann eben auch Zeit im Unterricht benötigt haben, die ja auch dann teilweise knapp ist, weil man da ein Programm hat. Und insofern, ja, wenn es irgendwie geht, die Gelegenheit, den Lehrkräften da Zeit einzuräumen, dass eben eine engere Zusammenarbeit von Forschung und tatsächlich Bildungspraxis möglich ist, dann wäre das eine schöne Sache und auch einfach so die Kontakte. Ich glaube, es braucht irgendwie Austauschforen, Gesprächsmöglichkeiten, wo man einfach mal ins Gespräch kommt, wo man schauen kann, wie können wir hier unsere unterschiedlichen Bedarfe auch gut kommunizieren. Jetzt gerade zum Beispiel sind zwei ehemalige Tutorinnen von mir ins Referendariat gegangen und mit denen bin ich weiterhin in Kontakt. Und das ist einfach ein schönes Gespräch, dass sie eben berichten können, wie es jetzt weitergeht nach Abschluss ihrer Ausbildung bei mir in ihrer Berufspraxis, was da so weitere Schritte sind. Und solche Austauschmöglichkeiten wünsche ich mir, dass man einfach im Gespräch ist mit Studierenden, mit Lehrkräften, dass man eben auf Veranstaltungen ins Gespräch kommt und dann mit ausreichend Zeit und eben auch Unterstützung, wie jetzt hier bei diesem wunderbaren BMBF-Ausschreibungslinie, sprachliche Bildung in der Einwanderungsgesellschaft, die Gelegenheit hat, dann wirklich intensiv an den Themen zu arbeiten, wie wir das auch getan haben.
Liebe Frau Langlotz, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg für Ihr Projekt Fühlen, Denken, Sprechen in der Grundschule.
Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Einladung und freue mich auf weitere Folgen von dem Podcast.